Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmann und ich freue mich heute, den Herrn Florian Schwieker bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Herr Schwieker, ich frage immer gerne, wer sind Sie, was machen Sie? Und auch so Sie. Wer sind Sie und was machen Sie?
Ja, gerne. Unbedingt. Mein Name ist Florian Schwieker. Ich arbeite aus Berlin heute und bin Chief Partnership Officer bei Corti. Das ist im Wesentlichen ein fancy Wort für, ich bin bei Corti dafür zuständig zu schauen, dass wir Partnerschaften mit Organisationen finden, mit denen wir zusammen Patienten und auch medizinischen Profis helfen können.
Ja, und jetzt wird sicherlich der ein oder andere Kollegin oder Kollegin schon mal Corti gehört haben, aber viele auch noch nicht. Wenn Sie jemanden erklären, also ein Arzt oder Ärztin, die noch nie was davon gehört hat, was macht Corti?
Das mache ich sehr gerne. Corti wurde vor 9 Jahren mittlerweile gegründet mit dem Ziel, allen Patienten auf der Welt einen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung zu ermöglichen. Und zwar durch den Einsatz vertrauenswürdiger KI. Und Corti macht das in der Form, dass wir eine KI-Plattform mit ganz vielen technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, auf der andere Unternehmen dann KI-unterstützte Lösungen in der Medizin aufbauen können. Zum Beispiel Daedalus, kennen viele ja von den medizinischen Profis im Krankenhausinformationssystem, oder Medatix, die sind mehr in den Praxen unterwegs. Und ganz vereinfacht gesagt, ist es ein bisschen wie OpenAI für die Medizin. Und das ist relativ wichtig und relevant, dass man spezifische Tools einsetzt auch. Und das hat Corti sich zur Aufgabe gemacht, da allen Firmen die Möglichkeit zu geben, diese Technologie vertrauensvoll einzusetzen.
Mal jetzt ganz praktisch. Jawohl. Wie läuft das ab? Also Patient kommt rein zu mir und dann? Was passiert dann?
Sehr gute Frage. Nehmen wir mal ein Beispiel von einem Praxissystem, das mit der Corti-Plattform zusammen eine Lösung gebaut hat. Eine der gerade weit verbreitetsten Lösungen ist ein, das nennt sich englischsprachig Ambient Scribe. Dahinter verbirgt sich nichts anderes, als dass die KI sich das Gespräch von der Behandlerin, dem Behandler, kann Arzt sein, kann aber auch eine Schwester oder ein Psychologe, Psychiater sein und dem Patienten anhört und das dann im Anschluss strukturiert zusammenfasst. Und da denkt man im ersten Moment, was soll daran so toll sein? Das ist ja gar nicht jetzt technisch so relevant, aber es spart unfassbar viel Zeit, weil wir durch viele Umfragen und Studien, wir haben letztes Jahr über 5000 Mediziner weltweit befragt, herausfinden mussten, dass die 30-50% ihrer Zeit mit Dokumentation verbringen. Und wenn wir denen helfen, die Dokumentation, also die Zusammenfassung des Gespräches zu übernehmen, dann haben die Behandler mehr Zeit für die Patienten und können sich mehr um die kümmern. Und das ist ja so ein bisschen das Ziel.
Okay, habe ich denn da so ein Mikrofon zwischen mir und dem Patienten stehen oder beuge ich mich in der Klinik oder auch in der Praxis über meinen Bildschirm mit dem Patienten, damit wir alle beide zusammen in das Mikro sprechen, damit die KI zuhört oder wie funktioniert das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil am Ende haben Sie natürlich recht, ist Technologie immer nur dann wirklich auch sinnvoll einsetzbar, wenn sie gerade das normale Gespräch nicht stört. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wo man ist. Also ein ganz einfaches ist, dass sie ihr Smartphone nutzen kann. iPhone sein oder kein Android. Das kann man auf den Tisch legen und das wird sehr gerne auch verwendet bei, in der Pflege sind ja häufig auch Frauen unterwegs, die dann auch in der häuslichen Pflege arbeiten. Die haben ihr Handy dabei. Das stört nicht, das kennt man sowieso. Und die Mikrofonqualität der Geräte ist normalerweise gut genug. Aber es gibt auch, Sie können auch das mit dem Laptop machen oder einem Tablet. Und es gibt auch Hersteller, Philips zum Beispiel oder eine Firma Arinlass heißen die, die haben so Geräte gebaut, die hängt man sich dann an den Kittel, klein, ganz normal, wie so ein Mikrofon, wie man das auch von Moderatoren kennt. Nur sehr intelligent, die nehmen nach vorne auf und nach oben und können so das Gespräch erfassen, so dass es gerade nicht stört, weil wir wollen ja nicht, dass irgendwas zwischen dem Patienten und dem Behandler steht.
Also heißt das, also wie, wenn Sie da in den Kliniken vertreten sind, wie machen denn das jetzt da die Assistenzärzte? Haben die ja halt alle, nutzen Sie da Ihr privates Telefon, wo Sie sozusagen nochmal eine App von Corti draufladen oder haben die alle so einen Knopf zum am Kittel?
Ja, da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Was sich wirklich auch viele Kliniken angeschafft haben, sind so Tischmikrofone. Das kennt man von früher noch, wenn es so Telefonkonferenzen gab. Ja. Da gab es diese runden Geräte, die auf dem Tisch stehen. Die gibt es in klein und schick und die stehen dann einfach auf dem Tisch, stören gar nicht. Sehen ein bisschen aus wie ein Getränkeuntersetzer oder manchmal ein bisschen größer. Das ist eine Möglichkeit, die viel eingesetzt wird, wenn Sie in einem Raum behandeln. Dann gibt es andere, wenn zum Beispiel bei Zahnärzten, wir haben auch Zahnärzte, die unsere Lösung einsetzen, die haben das direkt am Kittel, weil die bewegen sich viel auch um den Patienten rum und dann ist es wichtig, dass das Mikrofon auch mitgeht. Und am Ende hängt es von dem Einsatzszenario ab und da sind wir natürlich auch sehr, sehr froh, dass es eigentlich für jedes Szenario eine gute Sache gibt. Ja, private Geräte, um auf diese Frage zurückzukommen, kann ich überhaupt nicht empfehlen, weil wir sind hier im Bereich ja vertrauenswürdiger Daten unterwegs. Und ich glaube, da würde jeder Krankenhauschef oder jede Krankenhauschefin nicht besonders begeistert sein, wenn die Ärztinnen und Ärzte mit ihren eigenen Geräten anrufen.
Dem stimme ich zu, aber deswegen halt auch die Frage, ne, was gibt es denn da eigentlich? Sprich, man muss mit der Software auch irgendwie eine Hardware irgendwie sich besorgen. Am besten Fall, damit das auch wirklich funktioniert und diese Aufnahme klappt. Gut, vorab vorm Gespräch bedeutet das also vor jeder Anamnese, vor jedem Neugespräch oder Verlaufskontrolle, vielleicht sogar auch bei der Visite, I don't know, spreche ich, weiß nicht, ob es auch in Visiten schon eingesetzt wird, erkläre ich den Patienten auf. Im Übrigen, unser Gespräch wird jetzt aufgezeichnet. Nach dem Gespräch werden die Daten gelöscht, ja oder nein? Und es gibt eine Zusammenfassung. Stimmen Sie dem zu, ja oder nein? Oder läuft das so ab?
Prinzip, ja, gibt es. Und das liegt dann immer natürlich auch in der Verantwortung des Krankenhauses oder des Arztes oder der Klinik, wie die das mit dem Patienten handhaben. Es haben sich drei wesentliche Bereiche durchgesetzt. Also das Häufigste, was ich höre, ist genau das, was Sie sagen. Und das hat eine unfassbar hohe Akzeptanz. Ich habe sehr viel glücklicherweise auch mit Medizinern zu tun, die mir sagen, dass die Patienten sehr begeistert sind. Weil wenn der Arzt sagt, pass auf, wir haben jetzt ungefähr 10, 15 Minuten miteinander, wo ich schaue, dass ich dir so gut wie möglich helfen kann. Und ein großer Teil nimmt normalerweise die Dokumentation ein. Wir haben jetzt ein Tool neu eingeführt, das übernimmt die Dokumentation, dann kann ich mich mehr um dich kümmern. Bist du damit einverstanden oder nicht? Ja. Und das ist, offener kann man nicht sein und das erfüllt dann ja auch genau den Zweck und erklärt auch ein bisschen, glaube ich, den Patienten, wie Technologie sinnvoll eingesetzt werden kann und warum die da ist. Die ist ja nicht zum Selbstzweck da, sondern Mediziner sind ja meistens deshalb, haben ja Medizin studiert, weil sie Menschen helfen wollen. Und wenn durch so viel administrativen Aufwand mir das schwerer gemacht wird oder die Zeit reduziert wird, dann finden nicht nur die Mediziner, sondern die Ärzte auch das gut, wenn Technologie das wieder dreht.
Ja, absolut. Und ich finde, das Gespräch verändert sich auch dadurch, weil erstens, ich kann den anderen wieder wirklich ansehen. Und genau. Das habe ich jetzt aber selbst noch nicht erlebt, weil ich das so noch nicht im Alltag nutzen kann. Aber Kollegen haben mir erzählt, dass sie das auch zum Beispiel bei der körperlichen Untersuchung nutzen und dadurch es sehr viel genauer beschreiben, was sie tun. Und das ist etwas, was man vorab gar nicht getan hat. Das hat man sozusagen für sich, seine Checkliste im Kopf ist man durchgegangen und das jetzt ja laut verbal äußert. Und dass das wieder eine ganz interessante neue Ebene mit dem Patienten aufwirft und diese Transparenz auch eigentlich wieder vertrauensbildend ist. Also ich finde das eine spannende Entwicklung, wenn wir in diesem Gespräch noch mehr transparent machen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon mal gehört haben.
Und das habe ich gehört. Und dann gibt es noch einen zweiten Einsatzzweck eigentlich, weil was wir gerade besprochen haben mit der Erfassung von der Unterhaltung, dass dann daraus eine strukturierte Dokumentation erstellt wird, ist ja eigentlich ein Effizienzgewinn. Das heißt, ich spare an der Zeit. KI, zumindest medizinisch gut trainierte KI, und das macht halt bei Corti, sage ich mal, den großen Unterschied aus, wenn ich vorhin gesagt habe, wir sind so ein bisschen wie OpenAI, aber bloß für den medizinischen Bereich, dann bedeutet es, dass wir eine rein mit medizinischen Daten für die Medizin trainierte Plattform zur Verfügung stellen, die einen von drei klassischen Fehlern einfach reduziert oder vermeidet, nämlich, dass Fakten übersehen werden in einem Gespräch, dass sie halluziniert. Und der dritte Vorteil ist, das Ganze kann in Echtzeit funktionieren. So, und jetzt stellt sich nämlich genau, was Sie gerade gesagt haben, die Frage, wozu kann das gut sein? Das kann gut sein, um bei der Behandlung des Patienten auch zu helfen, wenn man vielleicht ein Symptom überhört hat oder wenn man vielleicht, ich glaube, das medizinische Wissen verdoppelt sich jetzt alle 73 Tage. Wenn man nicht auf dem neuesten Stand irgendeiner Forschung ist, die vielleicht gerade in Asien oder Nordamerika erst veröffentlicht worden ist und noch gar nicht ins Deutsche übersetzt und hier auf den Markt gekommen ist. Und dann kann die KI natürlich auch reinhören und kann auch einem Behandler helfen bei der Untersuchung oder bei der Anamnese. Zum Beispiel sagen, hey, von den 10 Punkten, die du gerade abfragen wolltest, wenn es eine Checkliste gibt, hast du 3 noch gar nicht geklärt. Oder hör mal, das Symptom hier, was der Patient gerade geschildert hat, könnte auch in die und die Richtung deuten, stell doch mal die und die Frage.
Also das heißt, während des Gespräches gibt es sozusagen schon Echtzeitrückmeldung.
kann während des Gesprächs Echtzeit-Rückmeldung geben. Und da auch wieder stellt sich natürlich die Frage, wer gibt diese Rückmeldung? Und wir haben ja in Deutschland, sind wir wirklich exzellent aufgestellt, was das gibt. Es gibt zum Beispiel mit Thieme und Amboss zwei Firmen, die medizinischen Content zur Verfügung stellen. Kennen viele Mediziner aus dem Studium, weil das auch Bücher oder beziehungsweise jetzt Online-Portale sind, wo man auch lernen kann. Aber natürlich auch, wenn ich was nachschlage und was nachschauen will. Und das passiert ja häufig erst nach der Behandlung oder wenn überhaupt, weil schon der nächste Patient vor der Tür steht oder vielleicht schon im nächsten Behandlungsraum wartet, vielleicht gar nicht. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, auch live auf diese medizinischen Datenbanken zuzugreifen. Und was mir dabei ganz wichtig ist, weil die Frage wird ja immer gestellt, so übernimmt jetzt die KI hier die Arbeit? Nein, ganz und gar nicht. Davon kann gar nicht die Rede sein, sondern die KI hat die Möglichkeit, relevante Informationen zur Verfügung zu stellen. Und da müssen aber die Ärzte selber entscheiden, okay, will ich die verwenden? Halte ich die überhaupt für relevant oder weiß ich das eigentlich viel besser und ich schiebe das beiseite? So ein bisschen wie so ein kleiner Assistent, der an der Seite steht und sagt, ich habe hier noch die und die Idee, was hältst du davon? Und dann sage ich, nein, weil die Entscheidung sollte am Ende immer beim Menschen liegen und nicht bei der KI.
Und extrem spannend. Und meine Frage geht dahin, gibt es diese Rückmeldung sozusagen dann schriftlich auf dem Bildschirm oder laut in Form von einer Stimme?
Das ist das Schöne wiederum an einer Plattform wie Qorti und auch bei den Einsatzszenarien. Das kann am Ende jeder selber entscheiden, wie er das möchte. Ich würde in jedem Fall empfehlen, das in diesem Fall auf dem Bildschirm zu machen. Und ich kann ja ein Tablet vor mir liegen haben, das nimmt ja nicht viel Platz weg oder viele sitzen ja auch oder haben ja auch nach wie vor ihre Systeme in den Arztpraxen oder auch in den Krankenhäusern oder auch auf Visitewagen, haben ja einen Laptop dabei oder einen Laptop auf. Das macht natürlich Sinn, wenn das so dasteht. Und im Prinzip ist es ja wirklich wie so ein kleiner, allwissender Medizinkollege, der neben mir steht und sagt, hey, hast du nochmal überlegt, hier könnte ja eine Differentialdiagnose mit der und der, weiß ich nicht, ich bin jetzt selber kein Mediziner, das hört man natürlich sofort. Mediziner werden die Haare zusammenraufen, aber könnt ihr auch die Symptomatik auf was anderes hindeuten? Schau dir das doch mal an. Also alle Möglichkeiten, wie das reingespielt werden kann, in der Regel als Text auf dem Bildschirm.
Ja, hochspannend. Ich habe gerade letzte Woche, glaube ich, habe ich einen Post zu einer Studie gemacht, die im Juli rausgekommen ist, von der Uni Bamberg mit ganz vielen, eine Kooperation mit ein paar Amerikanern. Und die haben 1200 Patienten gefragt, wie sich das Vertrauen und Empathie entwickelt in Zusammenarbeit mit den Ärzten, wenn die KI als Hinweis erwähnt wurde versus sie wurde nicht erwähnt. Und dabei ist rausgekommen, erstaunlicherweise, das Vertrauen nimmt ab in den Arzt, wenn er KI nutzt. Und ich glaube, wir müssen da wirklich sehr genau unterscheiden, in welchem Rahmen wir die KI nutzen. Also das, was jetzt Qorti macht, jetzt in der Dokumentation und der Organisation und Entlastung, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, ist das Verständnis von den Patienten groß. Aber sobald, und da ist ja so eine Brücke zu dem, ich kriege jetzt schon ein Feedback von der KI und die fragt mich schon nach der Differentialdiagnose, ob ich an die gedacht habe. Dann wird es spannend. Ich glaube, dann kippt es momentan noch, dass das noch assoziiert wird mit der Arzt ist gar nicht so kompetent. Ich glaube mir, dass diese Studie oder ich glaube, wenn wir die wiederholen und mal auch gucken, in welchem Kontext das ist, dass das in ein, zwei Jahren sich komplett gedreht hat. Dass dann es so aussieht, dass eher Ärzte kritisch gesehen werden, die sich überhaupt gar keine Unterstützung dazu holen. Aber momentan gibt es dann noch große Verunsicherung. Und ich rede ja mittlerweile fast mit jedem Patienten darüber, weil ich sie immer alle frage, haben die sich auf unser Gespräch mit einer KI vorbereitet, ja oder nein? Und sie glauben gar nicht, wie viele das schon machen. Ja, eine Menge. Und also das heißt, also ich finde, ja, es ist auf dem Bildschirm, aber ich finde, wir sollten, das ist jetzt auf so einer philosophischen Ebene oder auch auf so einer Metaebene, transparent mit dem Patienten über die Nutzung und Anwendung sprechen. Und das finde ich ein ganz wichtiges Element neben der Tatsache, die stellen das zur Verfügung. Sie haben eine gute KI-Datenbasis von Millionen von Briefen wahrscheinlich und von Analysen, von ärztlichen Dokumentationen. Sie bieten die Basis, aber wir müssen das Vertrauen mit den Patienten entwickeln, um diese Dinge zu nutzen.
Ja, das war jetzt lang. Sie sprechen mir da komplett aus der Seele. Das sehe ich genauso wie Sie und das war immer auch von Anfang an der Ansatz jeglicher Arbeit von Qorti. Wir würden, ich habe das, glaube ich, eingangs gesagt, dass wir 2016 gegründet wurden, um Patienten eine bessere Behandlung zu ermöglichen durch den Einsatz einer vertrauenswürdigen KI. Und dieses Vertrauen können Sie, und das geht mir ja auch so, nur dann gewinnen, wenn nach und nach die Leute verstehen, was da passiert. Transparent ist ganz wichtig. Wir haben von Anfang an auch die Transparenz, die Patienten gar nicht sehen, natürlich immer sehr viel Wert auf Compliance, auch so ein englischer Begriff, also den vertrauenswürdigen Umgang mit Daten und mit Technologie. Alles bestimmt und danach ausgerichtet. Corti hat schon immer alle Standards erfüllt, bevor sie überhaupt zur Pflicht geworden sind. Zum Beispiel ein registriertes medizinisches Gerät jetzt in Deutschland. Das ist in der Dokumentation noch gar nicht erforderlich und wir haben es aber trotzdem dafür gesorgt. Und am Ende haben sie auch bei dem anderen Punkt 100% recht und schlagen genau die Kerbe, die wir auch schlagen. Wir können nur Informationen zur Verfügung stellen für die medizinischen Profis. Die müssen aber die Entscheidung treffen, ob ich die nutzen möchte oder nicht. Und diese Informationen im Gespräch sind nicht anders eigentlich, als wenn Sie ein Lehrbuch aufschlagen, ein medizinisches auf dem neuesten Stand. Und wir blättern auf die richtige Seite. Und ob ich dann das verwenden möchte oder nicht, hängt wahrscheinlich davon ab, wie man das auch den Ärzten erklärt. Und für mich, ich habe das von einem Patienten gehört übrigens mit den 73 Tagen, in denen sich das medizinische Wissen wohl verdoppelt. Der hatte mich nämlich gefragt, wie um alles in der Welt kann ich dann als Patient eine gute medizinische Behandlung von einem Arzt erwarten, wenn sich das Wissen alle 2,5 Monate verdoppelt? Das kann ja kein Mensch wissen und lernen. Können wir da nicht irgendwie eine Unterstützung zur Verfügung stellen, dass Informationen schneller im Zugriff sein können? Und da haben Sie vollkommen recht. Ich glaube auch, das müssen wir vorsichtig angehen. Wir müssen die Leute mitnehmen und aufklären. Ja. Und irgendwann werden die das aber verlangen.
Absolut. Aber es hat viel mit einer veränderten Rolle, von der ich auch ständig spreche, der Ärzteschaft zu tun, wie wir transparent oder über was wir mit unseren Patienten überhaupt sprechen. Und auch in der Vergangenheit, also ich erinnere mich, ich kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, als ich angefangen habe, als Ärztin zu arbeiten, wie oft mein Chefarzt vor einem Patienten ein Buch rausgeholt hat oder transparent gezeigt hat, ich weiß etwas nicht. Ne? Also das hat was mit, es ist ein kompletter Kulturwandel, zu sagen, wissen Sie, lieber Patient, ich möchte Ihnen das Beste bieten, aber auch hier muss ich nachgucken. Ich sage das meinem Patienten sehr transparent, wo ich sage, so, da bin ich jetzt nicht der Profi, da muss ich nachsehen. Aber das muss man sich in Anführungsstriche erstmal trauen. Und ich glaube, das ist, ja, das hat viel mit Kulturwandel und mit der Rolle zu tun. Und mir ist vollkommen klar und ich habe das hoffentlich auch den Kollegen am Wochenende über diesen KI-Vortrag klar gemacht, wir können das alles gar nicht mehr wissen, aber unsere Aufgabe ist es jetzt, das zu übersetzen und das transparent zu präsentieren und dieses Vertrauen uns zurückzuholen. Und ich glaube, da kann eine neue, spannende, enge Ebene entstehen, besonders wenn wir uns mal wieder in die Augen gucken können. Ja.
Das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Aber wir haben ja auch gerade so ein bisschen darüber gesprochen, was möglich ist und nicht, was schon sinnvoll wäre. Und ich glaube, dass der schrittweise Einsatz, der kontrolliert werden muss, der überprüft werden muss, sicherlich ein guter Weg ist, aber ganz behutsam und langsam. Und das ist ja so ein bisschen wie mit der Einführung auch des Computers. Der wurde am Anfang ja auch verteufelt und noch weiter.
Oder das Handy.
Ja, das Handy, genau.
Ja.
Die industrielle Revolution noch weiter zurück, die Dampfmaschine oder andere technische
Geräte,
der Röntgenapparat. Also das in der Anfangszeit, und da stehen wir jetzt auch, ist es wichtig, mit dem, was wir aus anderen Evolutionen oder Revolutionen gelernt haben, auch hier vertrauensvoll umzugehen.
Ja, was sind denn so die ersten Rückmeldungen von den Kliniken versus Praxen? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, da gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Was ist eine gute Rückmeldung und wo sagen Sie, oh, da müssen wir mal noch nachbessern?
Ja, auf jeden Fall, sehr gute Frage. Also wie bei allen neuen Technologien gibt's immer Schatten und Sonne. Das Gute ist, wir lernen sehr schnell und das ist bei allen in den Bereichen der Fall. Jeder, den ich kenne, der eine Technologie einsetzt, die Dokumentation reduziert, ist unfassbar dankbar, weil ich dann entweder mehr Patienten behandeln kann oder für die Patienten mehr Zeit habe. Und mir fallen zwei Beispiele tatsächlich von Notaufnahmeärzten ein. Bei einem war ich selber, der eine Technologie jetzt genutzt hat. Und in der Notaufnahme im Krankenhaus, also am Wochenende kommt es ja eigentlich nur vor, weil man sich dumm beim Grillen die Hand verbrennt oder so wie ich in diesem Fall, eine Bratpfanne, die im Ofen war, mit einem Metallgriff auffangen wollte, dass die nicht auf den Boden fällt und mir die Hand verbrannt habe tatsächlich. Am Wochenende sind die Ärzte nicht geöffnet, also bleibt ihnen nur der Weg in die Notaufnahme. Da sitzen 100 Leute, die schon warten, weil anderen auch natürlich gerade dann das Malheur passiert ist. Und die Notaufnahmeärzte müssen ja, bevor sie entlassen werden, ihnen immer einen Arztbrief mitgeben. Das heißt, die müssen direkt da schreiben und müssen es ihnen direkt mitgeben. Und das hat, ich habe das jetzt beide Male gemessen, genauso viel Zeit gekostet, wie sie mit mir verbracht haben. So, bin ich später in die eine Klinik nochmal gegangen, die haben dann diese Technologie eingesetzt und der hat gesagt, das ist toll, ich habe mehr Zeit für die Patienten. Ich behandle nicht mehr Patienten, das wäre zu jetzt gedrückt noch, aber ich habe jetzt mehr Zeit für die Behandlung. Also da sehr, sehr positive Rückmeldung. Wo gibt's keine positive Rückmeldung? Es ist meistens immer dann, wenn Technologie nicht erklärt wird oder wenn es nicht gut eingestellt wird oder die Erwartungen höher ist, als dann geliefert werden kann. Und ein ganz klassisches Beispiel ist, glaube ich, in der Psychiatrie, weil sie dort häufiger Gespräche haben, die deutlich länger sind als jetzt in einer Notaufnahme oder wenn sie beim HNO sind, weil sie, nicht Covid oder eine Erkältung oder einen kratzenden Hals haben. Und dann ein 45-Minuten-Gespräch oder 25- oder 60-Minuten-Gespräch so strukturiert zusammenzufassen, dass die wesentlichen Punkte enthalten sind und nichts übersehen wird, wird am Anfang nicht funktionieren. Was dann aber der Vorteil ist, ist, dass sie dieses System in Absprache dann auch mit den Psychiatern feintunen können. Das heißt, die schauen sich die erste Woche, sage ich mal, die Ergebnisse dann an, sagen, das ist viel zu viel Text, ich hätte das gerne knapper oder ich hätte das gerne anders strukturiert oder mir ist wichtig, wenn ich vorher sage, bei den Patienten ist jetzt der Schwerpunkt der Behandlung auf den und dem Bereich, dass das auch den Hauptteil der Dokumentation ausmacht und keine anderen Wehwehchen. Und dann können sie die Systeme einfach feintunen und einstellen. Und dann wird das auch besser. Und dann sind die Leute auch wieder zufrieden.
Okay, wir wissen, jede Psychiatrie oder jede Klinik in Deutschland dokumentiert ein bisschen anders. Das heißt also, man kann Qorti für sich, für seine eigene Klinik prompten. Man kann sozusagen seine eigenen Wünsche da einstellen. Also sie liefern so eine Art White Label und dann kann man sich mit ihren Leuten hinsetzen und sagen, ich hätte gerne erst die Therapieempfehlung und dann die Diagnosen. Nein, Quatsch, das macht keiner, aber umgekehrt eigentlich schon. Also das könnte man so machen, wenn man wollte.
Ja, das kann man so machen, wenn man will. Und ich empfehle das auch, weil sonst ist das System ja nutzlos. Wenn das System etwas dokumentiert, was anders ist, als Sie wollen, und Sie müssen mehr Zeit darauf verwenden, das Ergebnis zu korrigieren, dann können Sie es auch gleich sein lassen.
Ja, ja. Okay, also das finde ich gut und das finde ich wichtig, weil wenn wir jetzt ja alle so KI einfach generierte Briefe hätten und alles ist irgendwie gleich, das ist irgendwie auch merkwürdig. Also genau. Und jetzt, Sie sind ja auch Jurist, so ursprünglich, wenn ich das richtig bin. Genau. Ja. Jetzt zu der nächsten Frage: Werden diese Arztbriefe, ist das dokumentiert oder Sie machen Dokumentation oder auch Arztbriefe oder nicht?
Das im Prinzip, Sie können auch
OP-Berichte, ja, alles. Auch die OP, okay. Aber es ist immer hier, es ist erstellt worden mit einer KI unterstützt von. Das ist mit gekennzeichnet sicherlich, oder?
Ja, ich habe ja gesagt, wir stellen eine Plattform zur Verfügung. Und wenn ich jetzt, nehmen wir mal Dedalus als Beispiel. Dedalus hat ein Krankenhausinformationssystem oder mehrere, die heißen in der Regel Orbis, in unterschiedlichen Ausführungen. Und da drin gibt es einen Orbis Speech Assistenten. Das ist jetzt powered by Qorti sozusagen. Und der kann in allen Bereichen eingesetzt werden. Der kann in der Notaufnahme, da ist ein ganz evidenter Handlungsbedarf, hatte ich ja gerade schon mal geschildert, genauso eingesetzt werden wie in den psychiatrischen Modulen oder anderen Modulen. Und dementsprechend können Sie auch unterschiedlichste Outputs generieren. Und Sie können zum Beispiel von einem Gespräch, sagen wir mal, ich bin jetzt beim Allgemeinmediziner, ja, und das wird jetzt dokumentiert. Dann kann ich, ja, weil ich das Gespräch aufgenommen habe, im Anschluss für mich als Patienten eine Zusammenfassung per E-Mail geschickt bekommen, wo drin steht, was wir besprochen haben, aber auch, und das werden Sie ja selber als Ärztin kennen, nochmal die Empfehlungen, die mir mitgegeben wurden, welches Medikament soll ich wann wie oft nehmen, das habe ich nämlich schon wieder vergessen, wenn ich in der Apotheke stehe, das kann da zusammengefasst sein. Aus dem gleichen Gespräch kann ich eine vollkommen anders strukturierte, mit medizinischen Fachtermini versehene Dokumentation für meine eigene Akte haben und zufällig, weil ich ein Allgemeinmediziner war, habe ich jetzt festgestellt, der Herr Schwieger, der sollte mal zum HNO gehen, weil der kann ihn noch viel besser behandeln. Ich kann daraus auch ein Überweisungsschreiben mit den entsprechenden Inhalten für den nächsten Behandler machen. Das heißt, in dem Ergebnis habe ich vielfältige Möglichkeiten.
Okay, das heißt, wir haben ein Stammdokument und daraus können verschiedenste andere abgeleitet werden, je nachdem, welche Anforderungen dahinter stehen.
Muss man direkt sagen. Das ist noch kein Dokument, sondern Stammfakten. Haben Sie ganz genau recht. Und am Ende steht da natürlich jedem bleibt selbst überlassen, ob er darunter schreibt, erstellt mit der Hilfe von KI oder was auch immer, weil die Verantwortung, bevor das Dokument dann ja sozusagen abgesegnet wird, liegt ja immer noch bei der Ärztin oder dem Arzt. Das heißt, die eigentliche Verantwortung trägt ja der Behandler. Und deshalb kann man auch relativ leicht dann sehen, wenn Sie so eine Liste nämlich haben von den verschiedenen medizinischen Fakten, die dort extrahiert worden sind, das stimmt und das ist aber totaler Quatsch. Ich habe gesagt, rechtes Bein, da steht linkes Bein, dann können Sie das kurz ändern und dann wird das später auch entsprechend richtig über.
Okay, eine Frage noch, können Sie, jetzt geht es jetzt immer nur um die Gesprächsdokumentation oder aber auch wenn Sie Arztbriefe erstellen, können Sie auch Fakten, was weiß ich, radiologische oder EKG-Befunde zusammenziehen und das auch mit einbauen?
Einer der wichtigsten Punkte, und ich bin sehr dankbar, dass Sie das ansprechen, weil KI, wenn sie jetzt in der Medizin wahrgenommen wird, ist ja immer nur diese Dokumentationsmöglichkeit. Ja. Die ist ja wirklich nur ein Bruchteil von dem, was wir zur Verfügung stellen. Ein unfassbar wesentlicher Teil, wenn Sie im Krankenhaus mal gearbeitet haben, ich glaube, wie jede Ärztin in Deutschland, werden Sie das kennen, wenn Sie die undankbare Aufgabe haben, einen Entlassbrief zu schreiben. Aber der Patient ist jetzt schon 2 Wochen im Krankenhaus gewesen. Der ist nämlich mit einem Beinbruch vom Verkehrsunfall eingeliefert worden. Dann hat der Operateur festgestellt, da ist irgendein Knoten, den hat er am Bein rausgeschnitten, in die Pathologie geschickt. Die haben festgestellt, das ist ein Krebsgeschwür. Dann ging es in die Onkologie. Die haben wiederum gesagt, wir brauchen einen CRT-Scan. Dann ging es in die Radiologie. Dann wurde er nochmal operiert und die gestreuten Tumore wurden entfernt. Und am Ende haben sie an 30 verschiedenen Stellen in ihrem Krankenhaus Informationen zu dem Patienten und sollen jetzt den Entlassbrief schreiben. So, und wir haben ein Modul, das zum Beispiel aus allen diesen Quellen die Daten erfassen kann und dann strukturiert und sinnvoll zusammenbringen kann. Das heißt, anstatt sich 2 Stunden wahrscheinlich oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie lange der Patient da war, durch ihr eigenes System zu wühlen und wahrscheinlich irgendwas zu übersehen, sagen Sie, dann lasse ich mir das doch einfach raussuchen von einem sogenannten Agenten, Agent. Und dann lasse ich das über dieses medizinische Reasoning-Modell, das soll nämlich verstehen, was da drin steht.
Das klappt schon alles.
Anpassung vorgegeben. Und das gibt es schon. Ja. Und das wissen viele Ärzte tatsächlich. Das ist eine Hausarztpraxis, wo sie den Patienten vielleicht 2-3 Mal im Jahr sehen, ja auch sinnvoll, weil sie haben vielleicht 10 Jahre Daten schon und sagen, ich würde jetzt gerne wissen, der Florian Schwieger, kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß auch nicht mehr genau, was haben wir mit dem schon gemacht? Ja. Und dann ist das natürlich total hilfreich.
Ja, sehr, sehr, sehr hilfreich. Ach ja. Ich kann es kaum erwarten, das alles in großer Weite zu sehen. Das klingt jetzt alles irgendwie so schön, aber ist es ja auch auf einen gewissen Punkt. Aber auf der anderen Seite versetzt das trotzdem auch Menschen immer noch in viel Acht oder Wachsamkeit und Unsicherheit und sie wissen nicht, damit umzugehen. Ein Chefarzt sagte auch am Wochenende wieder zu mir, also können Sie mir jetzt mal sagen, also diese Arztbriefschreibung, ja, also dann reflektieren die sich ja gar nicht mehr. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also es wäre eigentlich schlecht, wenn ein Kollege erst, wenn der Patient entlassen wird, sich darüber Gedanken macht, was er mit ihm gemacht hat. So. Aber da spricht er was an, was wahrscheinlich in der Realität häufig doch mehr vorkommt, als wir uns das eingestehen, dass man erst, wenn man den Brief geschrieben hat, sich wirklich darüber Gedanken gemacht hat, was ist denn hier eigentlich alles passiert. So. Aber das war der eine Punkt. Und der andere, also weil viele dieses Briefschreiben, diese Epikrise, die aus der Auseinandersetzung noch mal so als was sehr Kreatives, aber auch was sehr Intensives erlebt haben, was mit zu der ärztlichen Arbeit gehört. Aber nicht nur das, sondern auch die Frage, wie machen wir eigentlich in Zukunft Lehre weiter, wenn alles vorgegeben ist, auch wenn dieser Assistent mit dabei ist, auch wenn der sich aus allen möglichen anderen Tools da speist und auch bei Ihnen ja schon Vorschläge macht, jetzt so, was weiß ich, jetzt wie bei Perplexity, wo schon Anschlussfragen kommen, wo ich schon sehe, ah, okay, das hätte ich jetzt auch noch weiter fragen können und da hätte ich ja auch noch dran denken können. So, also was ist, wie machen wir eigentlich, wie werden eigentlich die zukünftigen Kolleginnen und Kollegen ausgebildet? Ich habe darauf noch überhaupt gar keine Antwort, Sie wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe eine Idee dazu, weil
sagen Sie mal,
stellt sich andersrum fast ein bisschen. Wir sehen, dass in Deutschland an 40% aller medizinischen Profis einmal im Jahr einen Burnout haben, die im Krankenhaus arbeiten. für 2-3 Wochen.
Das reicht gar nicht, glaube ich, aber na gut, ja. Mhm.
Das nimmt weiter zu. Und die Schere der Menschen, die uns behandeln und unterstützen und der die Behandlung und Unterstützung brauchen, geht immer weiter auseinander. Das heißt, die Frage ist gar nicht, wie bilden wir die aus, sondern wie können wir bei der absoluten Überbelastung überhaupt noch die Arbeit erledigen und da eine anständige Gesundheitsversorgung ermöglichen. Das heißt, KI ist ja nicht zum Selbstzweck in die Medizin gegangen, um zu sagen, hey, wir wollen Geld verdienen, sondern die wurde ja angefragt aus der Medizin, was könnt ihr uns zur Verfügung stellen, um uns zu unterstützen, weil wir haben ein absolutes Nachwuchsproblem und die Leute, die wir haben, brechen uns weg, weil wir die komplett überbelasten.
Ja, und das, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an, den ich auch noch mal gerne noch mal hervorheben möchte. Für mich ist es nicht mehr in Anführungsstriche der Obstkorb wichtig, ob ich in eine Klinik gehe oder nicht, sondern ich frage und ich verstehe nach wie vor nicht. Ich kriege sehr viele Anfragen von Kliniken und mit freien Stellen. Diese langweiligen KI-generierten Berufsprofile sind einfach erstens mal schrecklich und zweitens keiner geht darauf ein, wie digital, wie gut unterstützt die Arbeit in der Klinik für die Profis ist. Keine Stellenanzeige. Warum nicht? Wenn ich jetzt junger Assistent wäre oder diese Entscheidung treffen würde, wäre das eins der wichtigsten Kriterien für mich. Natürlich will man auch alle gut Geld verdienen, aber wie sind meine Arbeitsbedingungen? Ja, und zu wissen, dass der Brief schon geschrieben ist, senkt das Stresslevel. Ich bin mir sicher, wenn wir Studien dazu machen würden, eine Arztgruppe, die hatten im Nachtdienst diese Tool zur Verfügung versus eine nicht. Und dann messen wir mal den Adrenalinspiegel oder keine Ahnung was. Mit Biofeedback kann man da einiges messen. Ich bin mir sicher, könnte die Ergebnisse voraussagen. Und ich glaube, das wird einfach noch viel zu wenig genutzt oder gespielt und von Kliniken oder auch Praxen, die Nachwuchs suchen.
Ja, da stimme ich Ihnen 100% zu. Und das ist erstaunlich, weil in vielen anderen Berufen ist das natürlich wie selbstverständlich der Fall. Und da wir ja einen Ärztinnen- und Ärztemangel haben, ist es ja für die Krankenhäuser eigentlich eine absolute tolle Visitenkarte und ein Aushängeschild, wenn die sagen, wir stellen unseren Mitarbeitern tolle Arbeitsbedingungen zur Verfügung und unterstützen dich mit den besten Tools. Es ist ja so, als wenn die eine Klinik sagt, bei uns operiert ihr mit einem Schweizer Armeemesser, aber wir können das ganz toll desinfizieren und die anderen sagen, na, bei uns gibt's Skalpelle. Und mal ganz absurd gesagt, so ähnlich ist es. Das heißt, wir haben jetzt technologisch übertragen in Deutschland, würde ich sagen, noch ein Buttermesser, ja, und nicht mal Schweizer Armeemesser. Und Deutschland ist, was das betrifft, dem ja technologischen Einsatz von medizinischen Tools, also Skandinavien 7 Jahre hinterher, Nordamerika etwa 10 Jahre hinterher und selbst England mit ihrem staatlichen Gesundheitssystem etwa 5 Jahre hinterher. Das heißt, wir hängen noch total hinterher. Und wenn bei uns dann so etwas wie die Patientenakte eingeführt wird, die überall anders schon Standard ist, dann lese ich in der Presse immer nur die Bedenken und was alles schlecht daran ist. Aber ich habe noch nie gelesen und ich kann ein eigenes Beispiel bringen. Ich habe eine Schilddrüse, die seit 10 Jahren untersucht wird und ich war schon bei unterschiedlichen Ärzten, einfach weil sie dann weiterempfohlen werden, je nachdem, was behandelt wird. Und jedes Mal stellt er die Frage, na, was haben die denn bei Ihnen gemacht? Haben Sie an die befunden? Haben Sie alles aufgehoben? Können Sie mir das geben? Und wenn ich jetzt einen Patienten dabei hätte oder eine elektronische Patientenakte, würde ich sagen, hier ist alles drin und dann hätte ich vielleicht auch noch eine Zusammenfassung, eine Auswertung. Ich würde sofort sehen, welche Werte sind enorm, welche nicht. Und jeder Profibehandler könnte wahrscheinlich innerhalb von 5 Minuten sich eine gute Vorstellung davon machen, was in den letzten 10 Jahren mit mir behandelt wurde. Und so in Deutschland weiß überhaupt gar keiner, was passiert ist. Ich habe kein medizinisches Wissen. Das heißt, ich fange dann an, aus meiner Erinnerung mir was aufzudenken und jeder fängt bei null an. Das ist lächerlich.
Ja. Das Problem hat jeder Arzt und Ärztin in Deutschland jeden Tag. Da gehen wir die ganze Zeit mit um. Und ich habe gesagt immer, ich kann nur mit den Informationen umgehen, die ich habe. Und teils habe ich gar keine. Und das ist eine Katastrophe. Aber jetzt nochmal, was ist denn so der größte Hinderungsgrund für jetzt, ich würde jetzt mal sagen, Kliniken oder Praxen, das noch nicht einzusetzen? Also ich kann mir doch nicht vorstellen, dass sie nicht den Outcome und den Mehrwert davon sehen. Manchmal höre ich dann so, naja, was haben wir denn da wirklich von? Vielleicht Mitarbeiterbindung, Mitarbeiter, denen es besser geht, die glücklicher sind. Und ich würde sagen, auch wahrscheinlich eine erhöhte Patientenqualität in der Versorgung, bessere Patientenversorgung. Ist es leicht, die klinischen Geschäftsführer zu überzeugen oder eher nicht so?
Ich würde sagen, in Deutschland sind, ich glaube, das liegt so ein bisschen im deutschen Wesen, sind Leute eher skeptisch und sind nicht unbedingt Early Adopter, wie man ja neudeutsch schon sagt, und schauen erst gerne mal zu. Das heißt, ich glaube, das Beste, was wir machen können, ist Bewusstsein schaffen. Und zwar in der Form, dass nicht jetzt Mitarbeiter von einem Unternehmen, das würde mir jeder vorwerfen, finanziell davon profitiert, sagt, na klar, erzählst du das, ihr wollt ja Geld verdienen, sondern dass wir einfach die Ärzte sprechen lassen und dass wir die Patienten sprechen lassen und die einfach sagen, so wie sie sagen, mein Arbeitsalltag ist stressig genug, aber ich liebe den Beruf, ich habe ihn bewusst gewählt. Aber wir haben mittlerweile Mittel zur Verfügung, das macht mir die Arbeit leichter und ich habe mehr Zeit für die Patienten. Ja. Oder dass ein Patient sagt, wenn er entlassen wird, mein Hausarzt hat total geschwärmt, der hatte nämlich den Entlassbrief gleich dabei und konnte mich weiter behandeln und er sagt, bei anderen Kliniken muss er 3 Wochen warten, bis er den kriegt. Ja, vorher hat er keine sinnvollen Informationen. Und das Corti ist als Research-Unternehmen gegründet worden vor 9 Jahren. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, schauen wir immer, dass wir das mit Daten und Fakten validieren können. Wir veröffentlichen sehr viel wissenschaftliche Artikel und schauen ganz genau, welchen Impact oder jetzt welchen Nutzen zieht man aus welcher Lösung. Und mit Zahlen, Daten und Fakten Leute zu überzeugen und sagen, schau mal, das ist das, was die Profis sagen. Das ist das, was jetzt offiziell die Zeiten sagen. Die Arbeitszeiten sind gesunken. Der Stresslevel ist runtergegangen. Das Burnout-Risiko hat sich reduziert in den Kliniken, wo so etwas eingesetzt wird.
Messen Sie das?
Wir messen tatsächlich, was das betrifft, ganz viel. Das machen jetzt aber auch wieder die einzelnen Anwender. Wir haben, und da kommt Corti her, unsere ersten Kunden, weil vor 9 Jahren Daten zu sammeln, um KI-Modelle medizinisch zu trainieren, war noch absolutes Neuland und unsere ersten Kunden kamen aus dem Bereich der Notfallanrufe. Also in Deutschland wäre das die 112. Bei uns war das 911. Der erste Kunde war das Seattle Fire Department und der zweite Kunde war schon das ganze Land Schweden mit allen Notrufzentralen. Und wir haben nicht nur ein Tool gehabt, was die Leute, die Anrufe angenommen haben, unterstützt hat, sondern wir haben auch gemessen, wie die Qualität und die Zufriedenheit der Mitarbeiter gestiegen ist. Und wir haben bei 3 Projekten, die ich mitbetreuen durfte, wirklich gesehen, dass nennenswert Churn Rate, sagt man, also Mitarbeiter kündigen, runtergegangen ist in den superstressigen Berufen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit erheblich gestiegen ist und dass auch das Qualitätsniveau angehoben wurde. Und das können Sie natürlich messen. Ja, und natürlich haben wir das gemessen und das liegt alles vor. Da könnte ich Ihnen, ohne nachzudenken, sofort 20 Referenzen nennen, wo man anrufen kann und sich da selber erkundigen kann.
Ja, machen Sie das in Deutschland auch nochmal.
Genau, und das war das, was ich meinte, da wir ein bisschen hinterher sind. Das ist ja nicht schlimm, weil wir können es ja nicht ändern. Das heißt, es bringt ja nichts, sich darüber zu ärgern, sondern sagen, jetzt können wir auch von den Informationen, die wir in anderen Ländern sammeln konnten, profitieren. Und jetzt schauen wir mal, dass wir wieder Anschluss finden und das Ganze positiv angehen. Und da haben Sie vollkommen recht. Das glaube ich, in Deutschland würde die Offenheit der Leute auch fördern.
Da könnte man tolle Forschung zu machen und dann das wieder übersetzen in Zahlen. Jeder Mitarbeiter, der kündigt, geht und kommt, wir wissen, wie teuer sowas ist und dass wir uns das nicht leisten sollten. Na gut, wo glauben Sie, werden wir, also jetzt 2030, wie wird die KI in der Arzt-Patienten-Beziehung, welche Rolle wird das spielen, wie wird das sein? Aus Ihrer Perspektive, was ist dann anders als heute? Wir wissen ja selbst, ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke an die letzten 1,5 Jahre, ich komme kaum hinterher, aber ich beschäftige mich auch intensivst damit. Tun noch gar nicht so viele Medizinerinnen und Mediziner. Ich hoffe, wenn die jetzt hier zuhören, die werden das jetzt noch mehr tun. Ja. Aber wo sind wir dann? Was ist dann möglich? Also mein Traum ist ja, dass wir eigentlich alles nur noch mit Sprache machen. Dass ich auch vielleicht auch sozusagen vielleicht so einen Knopf im Ohr habe und ich da auch die Rückmeldung bekomme und ich gar nicht mehr auf irgendeinen Bildschirm gucken muss, sondern dass ich, wenn eventuell mir irgendwelche Daten und Fakten mit meinen Patienten zusammen auf einem Screen angucke, auch nicht hinterm Schreibtisch sitze. Ich finde Schreibtische und der Patient sitzt auf der einen Seite, Arzt auf der anderen, finde ich sowieso ganz schlimm. Ja. Also das ist so meine Vision, vielleicht, ja, ich weiß es nicht, aber sagen Sie mal, was denken Sie?
Ich glaube auf jeden Fall, dass uns das nicht gelingen wird, sondern dass wir ganz kurz davor stehen. Weil Schreibtische und Tastaturen und Bildschirme waren ja eine Notwendigkeit, als es keine anderen Möglichkeiten gab. Und ich glaube, jeder sieht, die Zeit mit dem Patienten zu verbringen, so wie Sie das gerade beschreiben, ist sinnvoll. Und das ist technologisch ja schon möglich, das können wir umsetzen. Ich glaube, der zweite extreme Vorteil ist, dass die Leute viel mehr zu Hause betreut werden können. Weil es ist nicht notwendig, meiner Meinung nach. Und gerade jetzt, wir haben ja Herbst, da ist ja die Erkältungsgrippe und auch Covid-Zeit viel höher als zur Warmjahreszeit. Und wenn ich jetzt zum HNO gehe und da warte ich 2 Stunden im Wartezimmer und da sitzen noch 30 andere Patienten, werde ich mich wahrscheinlich eher noch mit was anstecken, was ich noch nicht hatte, als dass ich jetzt nur gut behandelt werde. Wenn ich aber zu Hause bin und ich habe Variables oder andere Geräte, die meine Vitalparameter übernehmen, die Temperatur, das geht ja heute auch schon, Blutdruck, Blutsauerstoff und alle anderen Sachen messen können, dann kann ich wahrscheinlich viele Sachen auch behandeln und betreuen und gut verstehen, ohne dass ich irgendetwas dafür in eine Praxis kommen muss. Und gerade auch im Bereich, wenn es um die Pflege von älteren Menschen geht oder Menschen, die vielleicht ein Handicap haben, wo der Transport oder der Weg in die Klinik, in die Praxis oder zum Arzt noch viel, viel komplexer ist, dann können diese Variables auch unglaublich helfen. Die können einfach, ich wäre froh, wenn ich nicht mehr allein in der Lage bin, komplett alles zu erledigen und wenn ich Technologie hätte, die schaut, dass es mir gut geht und wenn es mir nicht gut geht, die dann einen Kontakt herstellt oder sagt, hey, pass auf, schau mal, das musst du so oder so machen. Unterstützende Möglichkeiten, die zusätzlich schauen, was geht und auch die Pflege, die Unterstützung von Patienten zu Hause noch mehr ermöglichen. Ich glaube, das ist so ein zweiter Punkt, der uns helfen kann.
Ja, vielen Dank für diesen Ausblick. Ich glaube, möglich ist da unfassbar viel, wenn wir bis dahin so paar regulatorische und politische Hürden abbauen. Wobei ich glaube, manchmal geht es uns an vielen Stellen noch zu gut. Und ich glaube, der Druck muss an vielen Stellen, muss es noch enger werden, bevor irgendwelche Grenzen fallen oder sozusagen irgendwelche Schallmauern durchbrochen werden. Und es nicht an der Technologie liegt, das ist meine Erfahrung sowieso in den letzten Jahren, sondern immer wieder an dem Miteinander. Und deswegen finde ich das so schön, dass Sie heute hier waren und dass wir darüber sprechen konnten, über diese Technologie. Und ein wichtiges Learning, was ich habe, ist, und das habe ich mir jetzt nicht selbst ausgedacht, sondern das kommt von der Frau Professor Kuske, die hat darüber geforscht, wie man Transformation im Gesundheitswesen überhaupt, wie das überhaupt gelingen kann mit dieser Gruppe an Menschen, die sehr sinnorientiert sind, jetzt nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern auch in der Pflege und Therapeuten, die anders getrieben sind. Und das Wichtigste ist, dass es menscheln muss. Wir brauchen extreme Menschlichkeit und in diesem Miteinander muss Technologie erklärt werden und eingebettet sein. Sonst funktioniert es nicht. Und da ist das Vertrauen das A und O. Und deswegen glaube ich, dass es uns an der einen oder anderen Stelle doch noch braucht, uns Menschen. Vielen Dank.
Ich finde ganz sehr, dass das immer so sein wird und finde das ein ganz schönes Schlusswort. Technologie soll Menschen unterstützen und Menschen nicht ersetzen. Da sind wir uns einig.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und vielleicht mal irgendwann wieder. Und vielleicht kommen Sie mal irgendwann mit einer Kollegin und Kollegen, die sozusagen live berichten. Wir schauen
mal. Das ist eine großartige Idee, das mache ich sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für die Einladung und für Sie auch noch einen schönen Tag.
Danke.